Dark Sounds, Neues aus dem Dark Pound.
Herzlich willkommen zu Dog Sound, der vierten Folge. Ja, am Wochenende geht's los. Die NFL startet wieder. Die Cleveland Browns werden das Projekt Super Bowl 2019 angehen. Und wir haben heute einen ganz besonderen Gast, nämlich unser erster externer Gast, den wir in unsere kleine, illustre Runde eingeladen haben. Das ist Adrian Franke von Spox, der euch bestimmt allen bekannt ist. Hallo Adrian.
Ja, schönen guten Abend und vielen Dank für die Ehre.
Tja, wir dachten, wenn wir schon einen ersten Gast haben, dann soll es ein ganz besonderer sein. die Ehre wurde nun dir zuteil. Wir beide schnacken heute aber nicht alleine, denn auch wieder an unserer Seite ist Mike. Hallo Mike.
Hallo in die Runde.
Und ganz zufällig hat sich auch Adrian dazu gesellt. Hallo.
Ich sag's trotzdem, auch wenn ich weiterhin Arne heiße. Guten Abend allerseits.
Das war eine sehr schöne Begrüßung. Wir sind stolz auf dich. Ja, was ist passiert und was wird passieren? Die Cleveland Browns hatten in der letzten Woche ein letztes Preseason-Game. Das endete 35-17 für die Browns in Detroit. Man hat die Titelverteidigung als Preseason-World-Champion verpasst, da die Baltimore Ravens geschummelt haben und ein Preseason-Game mehr hatten durch das Hall-of-Fame-Game. Aber gut, so holen wir in dieser Saison andere Titel. Da sind wir uns, glaube ich, alle drüber einig. Und eine weitere Sache passierte dann noch am Wochenende, nämlich das aktive Roster wurde auf 53 Personen reduziert und nun wissen wir endlich, wer endgültig mit den Cleveland Browns in die Saison geht. Da gab es auch die ein oder andere Überraschung, glaube ich, kann man auf jeden Fall so sagen. Fangen wir doch mal mit unserem Gast an. Adrian, was ist für dich so die größte personelle Überraschung gewesen, die bei den Browns passiert ist? Also vielleicht auch, wer für dich reingekommen ist als größte Überraschung und wer aber auch den Cut nicht geschafft hat, obwohl man doch eigentlich damit gerechnet hat.
Ja, die größte Überraschung, würde ich schon sagen, ist Carl Nassib für mich, der eigentlich letztes Jahr immer noch ein recht solider Spieler war insgesamt. 27 Quarterback-Pressures, ein guter Rotationsspieler, den du eigentlich in der Defensive Line ja gerne da auch tiefer hast, auch wenn die Browns da, was die Starter angeht, gut besetzt sind. Dass der am Ende das Team nicht schafft, habe ich nicht kommen sehen. Nicht nur, weil er auch bei Hard Knocks ja ein ziemlich unterhaltsamer Charakter ist, aber sonst aber auch, weil er eigentlich ein ganz guter Rotationsspieler ist und hat ja auch schnell ein neues Team gefunden. Ich glaube, bei den Buccaneers ist der untergekommen am Ende.
Ja, genau. Also ich glaube, das war bei einem Spieler seiner Qualität auch nicht verwunderlich, dass er relativ schnell ihn finden wird.
Ja.
Das ist schon richtig. In Hard Knocks hat er ja auch die eine oder andere Rolle gespielt. Von daher bin ich mal gespannt, wie das jetzt in der letzten Folge, die wir ja erst am Ende der Woche sehen, im Storytelling erzählt wird bei ihm, ob da noch irgendwas kommt. Adrian, sag ich schon. Heute, ich habe heute zwei Leute mit A, das überfordert den Moderator schon. Das kennt ihr ja von mir. Arne meine ich natürlich. Wer sind denn weitere Personen, die eine Überraschung waren? Also ich glaube, wen man da auf jeden Fall nennen kann, ist einerseits Caleb Brantley und auch Darren Smith. Denn die hatten wir in unserer Prediction alle drin im 53er-Kader. Das ist schon auch eine Überraschung gewesen, oder nicht?
Ja, also gerade erstgenannter, das kann ich irgendwie überhaupt nicht nachvollziehen, weil der vor allem im Gegensatz zu Darren Smith auch jetzt in der Preseason gegen die Eagles ja ganz ordentlich gespielt hat. Und aber ist halt noch ein Sashi-Pick und irgendwie wollte er die ja alle loswerden. Ich kann es nicht nachvollziehen, wenn ich jetzt aufs Roster gucke, auf Defensive Tackle, hätte ich den schon auf jeden Fall irgendwie behalten. Aber man wird sehen, ne? Da haben sie jetzt ja zwei Leute über den Waiver geholt. Abwarten. Das konnte ich nicht nachvollziehen. Den anderen, Darren Smith, ja, den hatten wir irgendwie alle drin, aber ich glaube auch eher so ja, angelesen drin. Ne? Der wurde überall irgendwie so als ganz safe beschrieben und hätte ganz gut überrascht. Aber so richtig an Aktionen von dem kann ich mich jetzt auch nicht erinnern in den Spielen. Und so tief habe ich da auch nicht hinterher geforscht. Also Brantley war da für mich schon die größere Überraschung, dass er nicht drin ist.
Da bin ich voll bei dir. Ich glaube auch, die Browns haben sich hier tatsächlich eine Baustelle aufgemacht, die völlig unnötig war. Also wenn ich mir so den Depth-Chart vor und nach den Cuts anschaue, hatten die Browns ja auch mit Jamie Meader, der einfach grundsolide war. Und Carl Nassib hatte Adrian schon angesprochen. Zumindest in der Rotation echt sehr ordentliche Leute. Und die hatte man allesamt im Camp, wusste so ein Stück weit auch, was man hat. Und da hat man jetzt einfach mal komplett unbekannte, für die Browns zumindest unbekannte Leute drin. Für mich ist das ein Risikofaktor, den ich echt nicht nachvollziehen kann. Und ich hoffe, da muss man jetzt echt beten aktuell, dass sich natürlich keiner von den Startern verletzt. Denn sonst hast du ja eine relativ dünne D-Line aktuell.
Ja, also die D-Line ist es einerseits. Um nochmal auf Darren Smith zu kommen, dazu muss man aber auch sagen, das hatte ich mir heute nochmal angeguckt, wir hatten ihn alle als fünften Mann drin. Und soweit ich das mitbekommen habe, sind aber nur 4 Safeties jetzt mit in den endgültigen Kader gekommen. Also kann es auch einfach daran liegen, dass eine Person weniger mitgekommen ist, als wir uns vorgestellt haben. Denn die anderen 4 Personen, die wir drin hatten, die sind auch alle dabei. Von daher kann man jetzt auch sagen, er war vielleicht einfach nur das Bauernopfer. Und es waren gar nicht unbedingt qualitative Probleme, die ihn den Cut nicht schaffen lassen haben. Ja, aber drehen wir das Ganze doch mal um. Also, wer sind denn für euch so die Personen, wo ihr sagt, das ist die größte Überraschung, beziehungsweise ihr versteht überhaupt nicht, dass diese Person es endgültig in den Kader geschafft hat? Gibt es da für euch Spieler? Adrian vielleicht auch zu Beginn.
Also nicht unbedingt Spieler, wo ich jetzt gesagt hätte, da bin ich jetzt komplett geschockt, wo ich jetzt sage, die habe ich überhaupt nicht gesehen. Ich meine, dass die Browns eine ganz gute Receiver-Tiefe haben und da auch einige Spieler mitnehmen werden, war, glaube ich, relativ zu erwarten. Vielleicht am ehesten, wenn man es noch weiter umdreht, quasi, wen sie bekommen haben übers Waiver Wire, da haben sie ja gerade, also sie haben ja mehrere D-Liner abgegeben, also Bradley habt ihr ja schon gesagt, Nassib eben, Nate Orchard haben sie ja auch gecuttet. Sie haben aber auch zumindest mal 2, finde ich, übers Waiver Wire geholt, die auch eine ganz interessante Rolle haben könnten. Also einmal Carl Davis von den Ravens oder der ursprünglich mal ein Draftpick von den Ravens war. Immer wieder so ein bisschen Verletzungsprobleme, aber eigentlich ein guter Run-Verteidiger, kann auch relativ flexibel eingesetzt werden. Und dann vor allem Ifeadi Odenigbo, der war so ein bisschen sowas wie ein Preseason-Star, kann man sagen, mit 11 Tackles, 2 Sacks und vor allem 8 Quarterback-Hits von den Vikings. Auch ein interessanter Spieler. Ich glaube, also da wurden sie halt einfach so ein bisschen wahrscheinlich generell billiger und haben da ein bisschen andere Spieler geholt, vielleicht auch unnötig Baustellen aufgemacht, aber sie haben zumindest die Position auch direkt wieder adressiert, wo sie sich vorher von Spielern, wo man eigentlich davon ausging, eben gerade ein Nassib oder ein Brantley, dass die das Team schaffen, wo sie sich vorher von denen getrennt haben.
Eine weitere Lücke, die wahrscheinlich auch groß sein wird, da wir doch, glaube ich, alle damit gerechnet haben, dass er die Saison bei den Browns spielen wird und auf jeden Fall auch eine Verstärkung ist, die zu den Browns gekommen ist, ist der liebe Kollege Kendricks. Wie sieht's da aus bei euch? Meint ihr, dass man die Lücke gefüllt bekommt? Oder wird das auf lange Sicht vielleicht doch ein Spieler sein, den wir über die Saison vermissen werden? Arne, Mike, wer auch immer.
Den werden wir auf jeden Fall vermissen. Das hatte ich, glaube ich, vor 2 Wochen gesagt. Also auf den hatte ich ganz viel gebaut, ne? Dass der jetzt auch was anderes bringt als die Linebacker, die wir bisher haben. Also Kirksey und Schobert, die halt einfach ja immer viel Tackles gesammelt haben, aber keine wirklichen Big Plays geliefert haben. Im Pass Rush wenig zustande gebracht haben. Und da hatte ich schon gerade von Kendricks einiges erwartet. Ne? Ob jetzt der Jannard Avery, jetzt war er auch noch angeschlagen, grundsätzlich traue ich dem das auch zu. Also das könnte ein absoluter Stil werden von den Anlagen, die man da kurz gesehen hat. Aber der Kendricks, der war halt in dem Sinne schon proven, der, ne, von den Eagles. Also das tut irgendwo weh, aber ja, ich weiß auch nicht, ob sie da jetzt irgendeine Wahl hatten. Ich glaube, wahrscheinlich nicht. Ne? Also es gab ja unterschiedliche Berichte. Hat er mit offenen Karten gespielt, als sie ihn verpflichtet haben oder nicht? Hat er nur gesagt, da läuft irgendwas und ich bin involviert? Oder hat er gesagt, gegen mich könnte sogar ermittelt werden? Wahrscheinlich war er einfach jetzt, oder ist er nicht haltbar in der Situation?
Ja, absolut. Ich glaube, den Einblick haben wir natürlich jetzt nicht insgesamt, aber ich erinnere mich noch an die letzten Folgen, da hatten wir sogar diskutiert, dass Kedricks ja durchaus ein legitimer Starter wäre und die Gerüchte gingen ja schon um, dass er Jamie Collins mehr oder weniger ersetzt, wenn man sich dann doch dazu entschließt, ihn nochmal mit seinem jetzigen Trade-Value abzugeben. Das hat sich natürlich von allein jetzt egalisiert und interessant fand ich dann eigentlich, dass man auf Linebacker zumindest mit Tanner Vallejo von den Buffalo Bills da ja versucht hat, nochmal einzuholen. Ne? Also der hat ja letztes Jahr bei den Bills durchaus schon gestartet, war auch einer, den sich die Browns übrigens vor seinem Draft auch angeschaut haben. Er hat persönlichen Visit in Cleveland. Kommt natürlich nicht mal ansatzweise an das Niveau eines Michael Kendricks ran, keine Frage, aber man hat es ja dann zumindest mal versucht zu egalisieren. Und die Linebacker sind immer noch eine tiefe Gruppe. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Aber der Verlust ist trotzdem schmerzhaft, keine Frage.
Ja, also ich glaube, da besteht Einigkeit bei uns allen und ich glaube, da wird Adrian uns auch zustimmen, denke ich mal.
Ja, absolut. Also für mich war Kendrick so ein bisschen der vierte Mann, wenn man so will, also hinter Jamie Collins, Joe Schobert und Christian Kirksey, der quasi der erste wäre, der dann in der Rotation auch reinkommt und sicher auch das eine oder andere Spiel mal von Anfang an gespielt hätte. Vor allem natürlich ein sehr explosiver Spieler, sehr stark, vor allem in der Run-Defense. Das wird den Browns schon wehtun, aber das, also sagen wir mal so, es ist jetzt nicht, es ist glaube ich jetzt kein Verlust, der das Team signifikant schwächt, aber es wird sich klar in der Saison, ob es jetzt durch Verletzungen ist oder einfach durch die Rotation, die Tiefe, die eben fehlt, wird sich auf jeden Fall bemerkbar machen.
Ja, wie sieht's denn so in eurer Vorstellung insgesamt aus? Also wir wissen ja nun, wie dieses Roster aussieht. Wir hatten so während der Preseason ja auch immer schon mal drüber gesprochen, dass die O-Line vielleicht ein Problem werden könnte, gerade auf der Position Left Tackle und Left Guard. Ist das für euch jetzt auch die größte Baustelle? Oder seht ihr irgendeine Unit, wo ihr sagt, also da schwant uns vielleicht auch nicht viel Gutes, wenn es schlecht läuft?
Ja, bis auf den Head Coach, ne? Nee, also auf dem Feld, wenn wir jetzt mal rein zum Roster kommen, ja, ist die größte Baustelle aus meiner Sicht. Die O-Line ist ja nicht schlecht, also gerade die rechte Seite, also Mitte bis rechts, sag ich mal, Tretter, Seidler und Hubbard sind grundsolide. Da mache ich mir tatsächlich, wenn da sich keiner verletzt, auch keine Sorgen. Gerade Hubbard hat auch in der Preseason gezeigt, dass er Starting Material quasi in der NFL ist. Also finde ich super, wie er sich bisher eingegliedert hat. Macht einen spitzen Eindruck bei den Browns, ist ja total athletisch. Die linke Seite, da wachsen mir jetzt noch mehr graue Haare, als ich ohnehin schon habe. Einfach, weil wir jetzt 4 Tage vor dem ersten Spiel noch nicht so wirklich wissen, wie das aussehen soll. Ne? Also entweder startet da unser richtig guter Left Guard Bitonio auf Left Tackle oder es startet auf Left Tackle Desmond Harrison, der undrafted Free Agent. Also den hatte ich persönlich auch vor dem Draft so ungefähr ja, 4., 5. Runde, rein vom Potenzial, hat aber einfach einen mega Rucksack mit. Ist übrigens ja auch schon 25, also der ist jetzt auch kein Jungspund, wo man sagt, der ist jetzt 21 und den kannst du noch entwickeln, sondern schon ja ein älterer Kandidat. Also ich habe nach dieser Preseason einfach das Gefühl, dass wir hier, dass das die Schlagzeile wird, die das Jahr bestimmt. Einfach weil Corbett keinen guten Eindruck bisher hinterlassen hat. Harrison auch so ein bisschen ja auf Left Tackle, boah, das ist halt auch eine brutale Aufgabe als Rookie. Und dazu hast du halt auch einen Quarterback, der jetzt mit Tyrod Taylor nicht so wahnsinnig gut mit Druck umgehen kann und schon bei den Bills massig Sex gefressen hat. Die Kombination macht mir tatsächlich Sorgen.
Sehen die anderen beiden das anders? Ich glaube, auch da sind wir doch sehr übereinstimmend, denke ich mal.
Also generell finde ich die Idee, quasi Bitonio auf Left Tackle auszuprobieren, finde ich nicht schlecht, weil Left Tackle dir meistens einfach vom Wert her quasi dir mehr bringt. Also wenn du einen sehr guten Left Tackle oder einen guten Left Tackle hast, dann kann das unter Umständen mehr wert sein als ein sehr guter Left Guard. Und klar, Bitonio ist ein sehr guter Guard. In der Preseason jetzt sah das ja sogar halbwegs okay aus. Also hat jetzt in den Snaps, die er gespielt hat, kein Sack und kein Hit zugelassen. Das ist schon mal eine ganz gute Voraussetzung. Generell natürlich Offensive Line immer so ein bisschen das Thema, sie ist so gut wie der schwächste Link. Aber ich glaube, dadurch, dass die Browns auf der rechten Seite so solide sind und wenn Bitonio auf Left Tackle einigermaßen funktioniert, dann ist eigentlich für mich nur die Left Guard Position eben so ein bisschen die Schwachstelle. Und das kann man vielleicht noch am ehesten überspielen mit Scheme und mit Blocking-Hilfe, vielleicht irgendwie einem Tight End oder einem Running Back oder und Chip Blocks oder solchen Kleinigkeiten. Also wenn das funktioniert und in der Preseason sah es jetzt zumindest einigermaßen okay aus, dann könnte das sogar ein ganz guter Übergang nach Joe Thomas sein.
Ja, und so mies war Corbett jetzt auch nicht, ne? Der ist eben Rookie aber ich denke, der kann sich auf jeden Fall entwickeln. Aber dieses Rumgerühre, also das nervt mich fast mehr als alles andere, dass man jetzt nicht einfach gesagt hat, so, wir machen es jetzt auch einfach so. Mhm. Antonio ist ja jetzt auch nicht, klar, in der NFL hat er immer nur Left Guard gespielt, aber der hat das ganze College immerhin Left Tackle gespielt. Gut, sind jetzt 4 Jahre dazwischen, hat er selber gesagt. Der hat ja, ach, ich weiß gar nicht mehr wem. Ich glaube, den Plan Dealer, also sehr ausführliches, interessantes Interview auch so unter anderem dazu gegeben. Und das ist, wo ich die meiste Angst vor habe, das, was wir letztes Jahr gesehen haben, dieses ständige Panikmodus und Bäumchen wechsel dich im Überlebensmodus von Hugh Jackson, dass er da dann jetzt irgendwann gesagt hat, okay, dann ist es jetzt Bitonio, aber dann, das hat er auch erst im Camp jetzt gemacht, dann soll er es doch bitte durchziehen. Und wenn das jetzt irgendwie er macht, und dann weiß man eigentlich nach 2, 3 Spielen, wo es dann nicht ganz so gut läuft, oder auch Austin Corbett als Rookie wird er ja auch mal irgendeinen Mist vielleicht machen, wenn er dann aber mit dem nächsten Rookie dann wieder auf Left Tackle geht, um das auszubügeln, das ist ja eigentlich nur zum Scheitern verurteilt aus meiner Sicht.
Ja, also ich glaube, viel rumbasteln darf man da nicht mehr. Also das haben wir auch schon lange mal diskutiert. Wollte noch irgendjemand was sagen? Es klang gerade so. Nein. Gut. Gibt es denn für euch, was das Roster betrifft, noch irgendeine Auffälligkeit, die ihr ganz gerne ansprechen würdet?
Ja, ich wollte gerade mal den Experten befragen. Orson Charles ist jetzt Tight End im Roster auf einmal. Also das hat mich jetzt irgendwie völlig überrascht. Das Einzige, was ich bisher herausgefunden habe, Liebling von John Dorsey, aber also den sehe ich als völlige Überraschung. Den hatte keiner von uns irgendwie auf dem Schirm. Und wer ist Orson Charles, Adrian?
Das ist eine sehr gute Frage. Also da gehen wir wirklich in Kader tief, wo ich auch anfangen rumzudrucksen. Ich weiß nur, dass er in den letzten Jahren immer wieder mal in einem Active Roster war und immer wieder mal Snaps auch gesehen hat. Aber da also ist jetzt niemand, den ich in irgendeiner Art und Weise jetzt auch einem NFL-Roster, einem Finalen zugeordnet hätte. Und vielleicht ist er auch ein früher Streichkandidat und sich noch jemand verletzt, wenn sie noch irgendwie irgendwas nachrüsten. Aber generell finde ich eigentlich ganz, ganz spannend, wenn man sich den Browns-Kader anschaut, dass es wenn wir jetzt mal von der linken Seite der Offensive Line so ein bisschen absehen, und die könnte ja auch okay sein mit Bitonio und wenn Corbett sich an die NFL so ein bisschen gewöhnt noch, dass es für mich eigentlich gar nicht so richtige Schwachstellen gibt. Also ob wir jetzt die Defense anschauen, mit die Linebacker gerade schon gesagt, die Secondary, denke ich, sollte deutlich besser sein mit Demaryius Randall und Triple Peppers auf Safety, was in der Kombination, glaube ich, besser funktionieren wird als letztes Jahr, wenn Peppers näher an der Line of Scrimmage spielt, dann natürlich Miles Garrett an der Front, Larry Ogunjobi, der, glaube ich, auch ein Kandidat ist, um dieses Jahr einen Breakout zu haben, Ogba, sehr solider Edge-Spieler und eben auch offensiv, also wie gesagt, was ich ja schon gesagt habe, das tiefe Receiver-Core, sehr tiefes Running-Back-Core, auch ein vielseitiges Running-Back-Core, und jetzt Quarterback ist ja vergleichsweise tief und teilt eben auch mit Joku, der eigentlich jetzt in der Preseason auch sehr, sehr gut aussah, auch ein Kandidat ist für eine Breakout-Saison. Und Darren Fells, der einfach ein grundsolider Teil und ist guter Blocker vor allem auch. Also das ist vielleicht wirklich so das kompletteste Browns-Team, was wir seit einer ganzen Weile gesehen haben.
Ja, das ist durchaus ein Eindruck, den wir in den letzten Wochen auch schon besprochen haben. Also da kann man, glaube ich, zuversichtlich sein. Da wir gerade über die O-Line gesprochen haben, also gerade da kann ich mir vorstellen, dass Darren Fells vielleicht auch öfter mal auf dem Feld zu sehen ist, eben um vielleicht auf der linken Seite der Offensive Line ein wenig mit auszuhelfen.
Ja.
Kann ich mir zumindest sehr gut vorstellen. Das war auch bei Austin Schultz mein erster Gedanke, dass ich so, also weil ich kenne ihn jetzt auch nicht weiter oder kannte ihn bisher nicht weiter. Mein erster Gedanke war halt, okay, der kann wahrscheinlich gut blocken und deswegen packt man ihn erstmal mit in den Kader rein, um vielleicht auch dort ein bisschen zu verstärken. Wir werden sehen, wie häufig wir ihn nachher auf dem Feld sehen. Und ja, zur Defense Line. Da so meine Gedanken, also Ogunjobi habe ich da dieses Jahr auch unheimlich auf dem Schirm, weil ich mir doch vorstellen kann, dass sich sehr, sehr viel auf Myles Garrett konzentrieren wird. Und oft ist es dann ja nämlich so, dass gerade ein Spieler daneben davon profitiert, wenn du jemanden hast, der immer unter spezieller Bewachung steht und sich wahrscheinlich auch häufiger mal mit zwei Spielern aus der O-Line umherschlagen muss. Das kann ich mir zumindest vorstellen bei Garrett, dass er mal gedoppelt wird und das hatte Mike ja auch in seiner Preview schon geschrieben, dass das durchaus möglich ist.
Ja, ist, glaube ich, tatsächlich auch einer der Schlüssel der Erfolge. Also die Browns haben ja nicht aus Spaß so viel geblitzt. Also auch wenn Williams ohnehin als ultra aggressiver Defensive Coordinator gilt, wir haben es ja einfach gerade ohne Garrett nicht geschafft, konstanten Pass Rush zu erzeugen. Vor allem auch Interior Pass Rush. Also die waren super Run-Verteidiger. Ich glaube, die Browns waren das siebtbeste Team gegen den Run. Gegen Pass Rush war das allerdings unterdurchschnittlich, ist da fast schon geschmeichelt. Ja, ich glaube, genau diese Kombination wird entscheidend sein. Mit Myles Garrett und Ogba auf den Außen werden gewisse Lücken im Inneren frei und die müssen wir einfach besser nutzen und konstant den Quarterback unter Druck setzen. Und das führt dann eben auch zu den ganzen Problemen. Also eins der größten Probleme, die Browns hier hatten, ist, dass wir keine Titans covern können und dass wir. Ich glaube, dass all das eben auch mit diesem konstanten Pass Rush zusammenhängt und diese Probleme, die wir im letzten Jahr gesehen haben, sich dann so ein bisschen verselbstständigen, hoffe ich zumindest. Das ist meine große Hoffnung.
Auf jeden Fall. Da legen wir doch viel Hoffnung rein. Und Arne stimmt uns da wahrscheinlich zu, denke ich mal.
Ja, klar. Also der Tenor Vallejo, der. Ich habe mir da jetzt auch nur mal ein bisschen was angelesen, ne, als der auf einmal auftauchte. Da stand eben, was mir gleich Hoffnung gemacht hat, das, was Mike eben nämlich angesprochen hat, dieses Grausame. Man konnte sie ja, wenn man Fantasy Football spielt, eigentlich sicher auf Tight End immer streamen gegen die Browns. Immer den Tight End bringen, der gegen die Browns spielt. Dann hast du immer ein, zwei Touchdowns mehr oder weniger sicher gehabt, dass der auch in der Coverage gar nicht so schlecht sein soll. Ne? Gut, jetzt ist er gecuttet worden von den Bills, die eigentlich. Ja, wahrscheinlich schon das mieseste Roster der NFL jetzt haben. Ob das jetzt unbedingt so für ihn spricht, aber selbst das nimmt man dann ja schon als Hoffnungsschimmer, weil das ist ein massives Problem.
Also, wir werden sehen schon am Sonntag, was bei herauskommt. Und wenn ihr zum Roster nichts mehr weiter habt, dann wird das nämlich auch unser nächstes Thema. Denn am Sonntag um 19 Uhr geht es endlich dann auch offiziell los und es wird wieder um Siege für die eventuellen Playoffs gespielt. Die Browns beginnen die Saison gegen die Pittsburgh Steelers. Ein Team, kann man glaube ich sagen, das in den letzten Jahren nicht so ganz unerfolgreich war und durchaus mehr Stärken als Schwächen besitzt. Sie waren in der letzten Saison, ich glaube, 13 zu 3 im Rekord. Spricht, glaube ich, für Sie, auch da Sie einen nicht ganz unbekannten Quarterback mit Ben Roethlisberger haben. Antonio Brown ist natürlich auch zu nennen, Le'Veon Bell. Ryan Shazier, der glaube ich so der Star der Defense war der letzten Jahre oder der letzten Saison bis zu seiner Verletzung, ist nicht dabei, da er, ich glaube, mittlerweile aber doch auf jeden Fall wieder auf einem guten Weg ist, soweit ich das mitbekommen habe. Aber wir wollen uns dann doch ein bisschen heute mal um den Gegner auch kümmern. Das werden wir wahrscheinlich auch von Woche zu Woche so machen. Und da haben wir ja nun heute einen Gast, der da sich sehr intensiv mit beschäftigt, wie Teams auftreten, wie die Systeme aussehen. Adrian, Was haben wir denn am Wochenende auf der gegnerischen Seite für eine Offense und für eine Defense zu erwarten und worauf sollten sowohl wir als Fans, aber auch die Browns vielleicht besonders darauf achten?
Also bei den Steelers bin ich sehr gespannt, was die Offense, die Veränderungen in der Offense vor allem angeht. Also der, die haben ja den Offensive Coordinator eben ausgetauscht, der jetzt bei den Browns eben ist mit Todd Haley. Und der neue Offensive Coordinator von den Steelers, Randy Fickner, der steht so für ein bisschen ein paar Sachen, die, glaube ich, Ben Roethlisberger ganz gut tun könnten. Und dazu gehört unter anderem mehr Tempo, also mehr No-Huddle-Offense. Das war in den letzten Jahren ein konstantes Thema zwischen Roethlisberger und Todd Haley, dass Roethlisberger gesagt hat, er hätte gerne mehr Freiheiten an der Line of Scrimmage und würde da gerne mehr aus der No-Huddle-Offense spielen. Und an sich haben die Steelers ja auch das perfekte Personal dafür, also gerade mit einem Le'Veon Bell, der einer der vielseitigsten Running Backs der Liga ist, mit dem du immer wieder gute Matchups kreieren kannst. Du hast ein gutes Receiver-Duo, auf jeden Fall mit Brown und mit Juju Smith-Schuster. Die Steelers haben das trotzdem nicht so häufig gemacht und das lag eben teilweise, oder das lag vor allem an Todd Haley. Und ich denke, das wird jetzt anders werden. Und da ist für mich schon so das erste kritische Matchup, wie die Browns Defense, die ja doch in der Summe noch relativ jung ist. Also wenn wir uns das Team anschauen, dann besteht es aus sehr, sehr vielen 16er und 17er Draftpicks und mit Denzel Ward ja auch einer als aus diesem Jahr. Also eine sehr junge Defense. Wie die damit klarkommt, wenn so ein erfahrener Offense wie die der Steelers aufs Tempo drückt und in die No-Huddle-Offense geht. Das wird sicher die erste Herausforderung. Dann die Offensive Line der Steelers ist sehr, sehr gut. Die wird für die Browns Front, haben wir gerade eben ein bisschen thematisiert, dass die Browns letztes Jahr so unglaublich aggressiv waren. Also sowohl bei Second-Down-Pässen als auch bei Third-Down-Pässen das aggressivste Blitzing-Team. Vor allem bei Third-Down-Pässen, da waren sie über 60%. Das ist mit weitem Abstand der Höchstwert. Ich glaube, über 12% mehr als das zweitplatzierte Team. Und vielleicht werden sie dazu gezwungen sein, das in dem Spiel auch wieder zu machen, weil die Offensive Line der Steelers so gut ist. Aber wir haben natürlich die Situation mit Le'Veon Bell. Also wir wissen, Stand heute ist er nicht beim Team und es gibt jetzt immer mehr Berichte, dass er möglicherweise auch seinen Holdout noch weiter in die Saison reinzieht, weil er sich quasi schonen will, sozusagen, weil er weiß, dass er nach der Saison Free Agent wird und dass er nicht in Pittsburgh bleiben wird. Das ist natürlich schon mal ein erster riesiger Vorteil für Cleveland, weil man eben diese Matchup-Waffe nicht hat. Also James Conner, der ihn dann vermutlich vertritt, ist ein solider junger Running Back, aber er ist natürlich längst nicht diese Matchup-Waffe, die Le'Veon Bell wird. Und deswegen denke ich dann, dass das Duell viel wird noch mehr im Fokus stehen, eben diese drei Receiver von den Steelers, also Smith-Schuster, Antonio Brown und auch James Washington, der Rookie, den sie dieses Jahr gedraftet haben, der in der Preseason ziemlich gut aussah. Wie Cleveland die drei verteidigt kriegt, eben vor allem in der No-Huddle-Offense. Das ist, denke ich, so ein bisschen das kritische Offense-Matchup. Und defensiv, denke ich, haben die Browns einen ganz guten Ansatz, wenn, du hast die Linebacker schon angesprochen, Linebacker ist die große Problemzone, wenn man das Team sich anschaut. Das ist an sich ein sehr kompletter Kader, aber Linebacker ist so ein bisschen das, wo ich am ehesten sagen würde, da haben sie Probleme, da haben sie auch, wir dachten eigentlich alle, dass sie im Draft in der ersten Runde auf Linebacker gehen, haben sie nicht gemacht. Ich vermute, dass wir einfach so, wie die Steelers ihr Team zusammengestellt haben, dass wir da mehr Big Nickel Defenses, also mit drei Safeties statt zwei Safeties sehen, wo dann ein Linebacker durch einen Safety ersetzt wird. Trotzdem könnte ich mir vorstellen, dass es ein Spiel wird, in dem die Browns mit vielen kurzen Underneath-Pässen über die Mitte, wo man eben versucht, die zum Beispiel einen Duke Johnson in Matchups gegen Linebacker zu kriegen oder eben natürlich auch Jarvis Landry, der da ja auch prädestiniert für ist, wo man die intensiv ins Passspiel einbindet und so versucht, die Steelers mit vielen kurzen Completions zu schlagen, weil auch auf der Seite des Balls wird es an der Line of Scrimmage kein einfaches Spiel für Cleveland. Die größte Stärke auf jeden Fall von der Steelers Defense ist nämlich die Defensive Line mit Cam Hayward und Javon Hargrave und Stephon Tuitt. Das ist eine der besten Dreier Defensive Fronts in der ganzen NFL.
Gut, das war, glaube ich, ein sehr gut erster Überblick. Mike, möchtest du da noch irgendwas ergänzen vielleicht? Du hattest ja auf unserer Webseite auch schon ein paar Worte dazu geschrieben.
Ja, ergänzen trifft es, glaube ich, gut. Der Adrian hat schon ein paar ganz wichtige Punkte angesprochen. Also allein schon, wenn man sich mal die Statistik aus dem letzten Jahr nochmal anschaut, was Antonio Brown in dem einen Spiel, im zweiten hat er ausgesetzt, weil es Week 17 war. Aber im ersten Spiel hat er den Browns einfach mal 182 Yards aufgedrückt. Das zeigt das Grundproblem, das die Browns letztes Jahr auch schon hatten, ne, mit dieser relativ aggressiven Defense, dann aber nicht so starke Receiver wie eben Antonio Brown und ja, Smith-Schuster zähle ich auch dazu und ich bin auch gespannt, dass James Washington schon zeigen kann. Und hier haben wir jetzt natürlich das Phänomen, dass hier mit Denzel Ward einfach mal ein Rookie in seinem ersten Spiel schon gegen Antonio Brown spielt. Ausgang kann man fast nicht vorhersagen. Und wenn die dann auch noch aufs Tempo drücken, völlig richtig, das wird eine Riesenherausforderung. Ich glaube, da dürfen wir auch nicht zu viel erwarten. Ich bin dann eher gespannt, wie Greg Williams das eben auf Defensivseite schemt. Er will ja dieses Jahr mehr Cover One spielen und so sein Angel Safety mit Demarius Randall nutzen. Das hat ja letztes Jahr mit Peppers jetzt nicht wirklich funktioniert. Ich bin einfach gespannt, wie er sich darauf einstellt. Also Greg Williams ist ja doch einer der stureren Defensive Coordinator, die da ihr Scheme einfach auch eiskalt durchziehen und auf das, was die Offense dahinstellt, eher pfeift. Das macht mir Sorgen, bin ich ganz ehrlich. Umso wichtiger wird es halt sein, dass die Browns schnell diese O-Line überwinden. Und da ist halt das Matchup Myles Garrett gegen Villanueva einfach ganz Gutes. Der hat ja jetzt auf Twitter auch schon mal erste Sorgen geäußert, was ich ganz lustig finde, dass Myles Garrett jetzt kommt und ihn eigentlich das Le'Veon Bell-Thema überhaupt gar nicht interessiert, solange ihm da Nummer 95 gegenübersteht. Also das sind so die Kernthemen. Ne? Also die Browns müssen diese gute O-Line einfach unter Druck setzen, da vorbeikommen und die neuen Cornerbacks sofort eigentlich agieren. Und wenig Separation zulassen. Das sind so die Kernpunkte für die Defense erstmal.
Hoffen wir, dass es gut wird. Ich habe ja leider schon so mit den letzten Tagen kommt bei mir immer so dann diese Vorstellung, ja, wahrscheinlich startet das Spiel und im ersten Drive gibt es eine Interception, die irgendwie von den Steelers zum Touchdown zurückgetragen wird oder Punt geht schief. Hoffen wir es dieses Jahr nicht. Arne, gibt es für dich noch einen Punkt, der besonders ist, irgendein besonderes Matchup vielleicht, auf das man noch achten sollte?
Nö, das gar nicht. Ich bin weiterhin vorsichtig optimistisch, weil wir letztes Jahr, haben wir es auch schon mal gesagt, dicht dran waren, selbst mit Deshaun Kaiser gegen die Steelers zu gewinnen. Da war bis ganz spät ja richtig was drin und da ist Bell wiedergekommen. Ich sehe es auch so, ich denke, wenn der nicht dabei ist, ist immerhin eine große Sorge weg. Denzel Ward, habe ich eher ein schlechtes Gefühl dabei, von wem man weiß nicht, wie es ausgeht. Ich wünsche es ihm einfach, dass es klappt, weil ich auch glaube, das wird einer, aber gleich im allerersten Spiel dann gegen Antonio Brown, ja, schlimmer kann es in dem Sinne nicht losgehen. Auf der anderen Seite natürlich auch wieder, besser kann es nicht losgehen. Ne? Also wenn man sonst manchmal sieht, gegen die Nummer 1 Cornerbacks wird dann vorsichtshalber gar nicht geworfen. Wenn er bei Antonio Brown spielt, wird er sich beweisen können. Punkt aus. Und dann werden wir direkt einen guten Eindruck haben. Diese große Diskussion, oh Gott, wie konnte man an 4 den Cornerback Denzel Ward nehmen, wenn doch Bradley Chubb auch noch zur Auswahl stand. Das ist jetzt, also mehr Härtetest geht jetzt nicht direkt. Und nicht, dass er so entmutigt wird. Aber also schlimmer als Justin Gilbert kann es ja eh nicht werden. Und von daher, toi, toi, toi für ihn.
Ja. Mike.
Ich wollte nur noch ein Wort zur Offense vielleicht auch noch verlieren. Wir haben jetzt schon ganz viel über die Defense gesprochen. Also mein Grundgefühl ist, dass wir trotzdem die Steelers, ich sag mal, unter 24, also 24 oder unter 24 Punkten halten. Da bin ich tatsächlich optimistisch, dass das klappen kann. Und dann ist aber die Frage tatsächlich, was kann die Browns Offense nochmal produzieren? Und hier ist natürlich der Druck, den du, Arne, gerade schon angesprochen hast, einfach schon ganz früh auf Tyrod Taylor, auch wenn das keiner wahrhaben will. Ne? Wenn der jetzt ein schlechtes Spiel zum Auftakt in Cleveland hat und Baker Mayfield sitzt da so auf der Bank, Hugh Jackson bekommt schon in der Halbzeit erste nervöse Zuckungen, wenn er mit ein oder zwei Touchdowns hinten liegt. Das sind natürlich so Themen, ne, die einfach so zwischenspielen. Ich hoffe, Tyrod lässt sich das nicht zu sehr anmerken oder ihn trifft es auch nicht zu sehr, dieser Druck, der auf ihm lastet, dass er eigentlich den Number One Pick und neuen Franchise Quarterback hinter sich sitzen hat. Aber das wird einfach hochinteressant zu sehen, ob er wirklich die coole Sau ist, für die ich ihn jetzt bei Hard Knocks und so im Camp wahrgenommen habe, oder ob er dann doch so ein bisschen nervös wird, ne? Wie es in Buffalo ja zumindest teilweise auch geworden ist, wo dann die Gerüchte kamen, dass er demnächst gebencht wird. Da hat er ja auch dann so ein paar sehr magere Spiele gehabt. Da weiß ich nicht, Adrian, wie hast du ihn da in Buffalo wahrgenommen? Würde mich auch nochmal interessieren. Ja, alle haben ihn ja immer bisher eher als Gast gesehen, eher als am Rand gesehen.
Also er ist ein Quarterback, der für so das, was man so ein bisschen als Game Manager am ehesten bezeichnen würde, das ist er tatsächlich. Also er macht wenige gravierende Fehler, sprich wenige Interceptions, wenige riskante Pässe generell. Auf der anderen Seite lässt er dadurch eben auch viel liegen. Also bei Tyrod Taylor wird man es in jedem Spiel sehen, dass man spätestens, wenn man sich die Vogelperspektive anschaut, dass immer wieder mal ein freier Receiver irgendwo so in dieser 15-Yard-Range meistens in der Mitte war, und Taylor ihn auch sieht, aber er wirft halt den Ball da nicht hin, weil er da zögert oder weil er das Risiko nicht eingehen will. Das wird man bei ihm immer wieder sehen, aber auf der anderen Seite, also gerade bei den Browns war es ja eben letztes Jahr das mega krasse Thema, einfach diese haarsträubenden Turnover in schlimmsten Momenten und auf den schlimmsten Positionen im Feld, auf dem Feld. Und ich würde jetzt mal sagen, wenn die Browns letztes Jahr Tyrod Taylor gehabt hätten, dann hätten sie mindestens 4 Spiele gewonnen, so ungefähr. Er wird den Browns, denke ich, diese einfach eine gewisse Baseline und eine gewisse Sicherheit geben, dadurch, dass er wenige Fehler macht, die Spiele kosten, und er ein bisschen eine Baseline auch als Runner und Scrambler dir gibt. Und er hat an sich einen sehr, sehr guten Deep Ball. Also das ist eine Qualität, die er eigentlich schon hat, wenn er ihn denn loslässt, den Ball. Er kann eigentlich einen sehr guten Deep Ball werfen. Und da bin ich natürlich extrem gespannt, wie gerade natürlich ein Josh Gordon eingesetzt wird, ob der jetzt in Woche 1 schon spielt. Also die Browns letztes Jahr war ja auch ein Thema, dass die Offense sehr auf diese Isolation Routes, also Routes, die Route-Konzepte, wo die Routes nicht so aufeinander aufbauen, gesetzt hat, was für DeShone Kizer totales Gift war. Wenn wir jetzt einen Tyrod Taylor haben, der dann aus der Pocket rauszieht und ein bisschen Zeit sich so holt und so die Defense so ein bisschen dazu zwingt, eben 2 Sekunden länger zu covern, dann können diese Routes auch funktionieren, gerade wenn du einen Josh Gordon und einen Jarvis Landry auf dem Feld hast. Also da bin ich sehr gespannt, wie aggressiv Cleveland im Passspiel zu Werke geht, und ich könnte mir vorstellen, dass sie versuchen, die Steelers eben auch immer wieder mal, vielleicht auch ganz früh, vielleicht mit einem der ersten Plays im Spiel tief zu testen. Und man muss ja eigentlich auch davon ausgehen, dass gerade Todd Haley sich die eine oder andere Sache überlegt hat für ein Team, wo er auch die Defense bestens kennen sollte.
Ja, also Hugh Jackson hat gesagt, er setzt Josh Gordon erstmal auf den Pitch-Count. Das hat er Mittwoch gesagt. Das heißt, wie wir ihn kennen, das muss ja Sonntag keinerlei Gültigkeit mehr haben. Also das 4 Tage, da kann er noch 3-mal seine Meinung ändern. Und ich glaube das auch und habe das auch letzte Woche gesagt. Ne? Josh Gordon hat selber ja nochmal gesagt, das ist fast wie den Super Bowl zu gewinnen. So gehen die in dieses Spiel jetzt rein, und das glaube ich auch. Und gerade Todd Haley, also das ist ja für ihn jetzt das Megaspiel. Also da wird er irgendwie versuchen, alles zu zeigen, und er hat ja auch viele Infos. Bruce Hubbard hat das auch gesagt. Nochmal, er wird alles, was er irgendwie an Infos hat, jetzt nochmal versuchen weiterzugeben. Und also Haley, der ist ja schon auch so, ja, nicht so eher der stille Typ, sondern extrovertiert und hier mal auch kleine Auseinandersetzungen vor einer Gastwirtschaft, nennen wir es jetzt mal oder so. Also das sind ja so Ego-Leute, und dass er da jetzt geschasst wurde bei den Steelers und dann mit deren Herzrivalen, den Cleveland Browns, zum ersten Spiel direkt wieder gegen die antritt, also wenn das für ihn nicht Adrenalin pur ist und dass er da jetzt unbedingt was zeigen will, kann er auch nach hinten losgehen, dass das irgendwie völlig übertreibt. Ja, aber also die werden da schon mehr als brennen. Und gerade nach diesem 0-16. Also im Endeffekt, du gewinnst jetzt dieses Spiel und hast sofort Ruhe für die ganze Saison. Weil wenn du nach 0-16 direkt im ersten Spiel den alten Erzrivalen schlägst, der auch immer einer der Mitfavoriten, der ernsthaften Mitfavoriten um den Super Bowl ist. Also wir sind ja auch immer Mitfavorit, aber vielleicht mit leichter Außenseiter-Tendenz. Dann, ja, also mehr geht nicht. Deswegen viel schönerer Auftakt natürlich, als wenn wir jetzt irgendwie auswärts bei den Titans oder so gestartet werden, ne?
Das auf jeden Fall, ja. Das auf jeden Fall. Vielleicht eine Frage noch, Adrian. Du hattest jetzt schon gesagt, dass das Passspiel in der Offense der Browns doch sehr wichtig wird, auch mit den Matchups gegen die Linebacker. Wie gravierend oder welches Gewicht hat denn für dich das Laufspiel bei den Browns? Also jetzt gerade speziell gegen die Steelers. Wir haben da ja, glaube ich, insgesamt in der Preseason ganz guten Eindruck von Nick Chubb, Duke Johnson bekommen. Carlos Hyde, kann man glaube ich sagen, ist die klare Nummer 1. Kann man die Steelers ohne Laufspiel besiegen oder ist ein gutes Laufspiel doch notwendig?
Also ganz ohne Laufspiel natürlich nicht, aber klar, hast du natürlich ein bisschen übertrieben gesagt, aber generell würde ich sagen, dass man im Laufspiel gegen die Steelers vermutlich an der Stelle der Browns nicht ganz so viel Erfolg haben wird, könnte ich mir vorstellen, weil eben, wie gesagt, die Defensive Line so stark ist in der 3-4-Front, die die spielen. Und dahinter die Linebacker auch, würde ich jetzt sagen, eher ihre Stärken in der Run-Defense haben. Also meine Vermutung wäre jetzt, wenn man an Stelle der Browns hingeht und sagt, unser Gameplan ist, wir wollen das Spiel mit dem Run-Game dominieren, dann spielst du vielleicht ein bisschen zu sehr den Steelers in die Karten. Also bedienst ihre defensive Stärke quasi zu sehr. Während wenn du eben sagst, wir haben Duke Johnson, den man so ein bisschen als Matchup-Buffer einsetzen kann. Wir haben jetzt den Jarvis Landry, der doch einer der produktiveren Slot-Receiver in der NFL ist. Wir haben David Njoku, mit dem wir auch Matchups forcieren können. Und du lässt die so ein bisschen auf die Linebacker und die Nickel-Cornerbacks und die Safeties in Coverage los. Dann glaube ich, dass das erfolgsversprechender ist, als wenn du jetzt sagst, wir wollen hier 35 Mal den Ball laufen gegen Pittsburgh.
Interessant. Sehe ich tatsächlich ein Stück weit anders. Ganz einfach, weil ich diese Steelers One-Defense, da habe ich mir jetzt auch noch mal ein bisschen eingelesen, zumindest von außen. Die war, also wenn man einfach mal in die letzte Saison schaut, ne, die haben ja nur 4 Spiele verloren, davon 2 gegen die Jaguars. Und die Jaguars haben in diesen beiden Spielen eben einmal waren es 222 Yards, das andere Mal 150 Yards. Also jeweils wirklich mit purer One-Offense die zugrunde gerichtet. Neben natürlich der überragenden Defense. Das muss man bei den Jaguars immer noch mal sehen. Die Browns haben halt in den beiden knappen Spielen jeweils 40 und 41 Yards geschafft zu erlaufen. Also wirklich ganz mies. Und ich glaube halt, dass es, du sagst, man braucht es grundsätzlich. Ich glaube sogar, man muss den Fokus relativ stark darauf setzen. Die Frage wird halt sein, wie sich die Steelers im Vergleich zum Ende der Saison, wo sie ja schon ziemlich anfällig gegen den Run waren, verbessert haben. Wir haben jetzt John Bostic geholt, der relativ gut gegen den Run ist, auch Morgan Burnett auf Safety, der da auch recht ordentlich ist. Das wird halt, finde ich, ein sehr interessantes Duell sein, das Haley sich auch überlegen muss. Also du hast halt aus meiner Sicht, was man in der Preseason von den Browns gesehen hat, durchaus die Möglichkeit, ein dominantes One-Game aufzuziehen mit der O-Line, die wir haben. Also auch Corbett ist ja wirklich ein guter. Wenn er was richtig gut kann, dann ist er aus meiner Sicht ein guter One-Blocker. Er ist auf Left Guard. Da sehe ich durchaus mehr Potenzial, muss ich sagen. Und ich finde es auch wichtig, dass man das nicht nach den, wie Sue Jackson letzte Saison immer gemacht hat, die ersten 3 Ones funktionieren nicht. Ja, dann passen wir nur nach dem Rest des Spiels. Das war ja grauenhaft mit anzusehen. Ich glaube, Haley wird das nicht machen. Einfach auch, weil es aus seiner Steelers-Vergangenheit schon immer einen großen Wert auch auf ein ausgeglichenes One-Game gelegt hat. Da bin ich sehr gespannt, wie sich das darstellt und glaube, die Browns sollten da schon einen etwas höheren Fokus drauflegen.
Aber bei den Jaguars muss man natürlich, also ich glaube, das eine Spiel, das hatte diese hohen, wenn ich mich da jetzt richtig im Kopf habe, das war, glaube ich, das Regular-Season-Spiel, das hatte vor allem diese hohen Rushing-Stats, weil Leonard Fournette ganz am Ende diesen 70-Yard-Touchdown hatte. Ich glaube, das war das Spiel. Und in dem Playoff-Spiel ist für mich eigentlich am meisten hängen geblieben, dass die Jaguars gerade das gemacht haben, also was im Prinzip das gemacht haben, was ich eben auch gemeint hatte, nämlich mit Play-Action den Steelers zuzusetzen. Also die Runs von den Jaguars kamen gegen die Steelers, ohne dass ich jetzt genau im Kopf habe, aber so wie ich es in Erinnerung habe, kamen die Runs zu einem sehr, sehr großen Teil, als sie schon geführt haben und dann eben die Führung verteidigt haben und quasi die die Uhr runterlaufen lassen wollt. Und klar, das ist dann natürlich eine ganz andere Situation, aber ich glaube, wenn wir jetzt vom Spielbeginn quasi sprechen, also vom 0-0, dann denke ich, dass man im Passspiel zunächst mehr Erfolg hat gegen die Steelers, und wenn man sie dann eben dazu bringt, wenn man dann vielleicht in Führung geht, irgendwie im dritten Viertel, und sie dazu bringt, aggressiver zu werden und vielleicht mehr zu blitzen, vielleicht mehr in die Sub-Packages zu gehen in der Defensive, sie dann eben mit dem Run-Game so ein bisschen sozusagen das Spiel zu beenden quasi. Das war so ein bisschen der Ansatz der Jaguars, so wie ich es in Erinnerung habe. Und gerade in dem Regular-Season-Spiel war es eben, glaube ich, der ganz lange Touchdown-Run ganz am Ende, der die Stats da so ein bisschen hochgedrückt hat.
Das kann gut sein. Ich habe nur die Stats nochmal, ich hatte die beiden Spiele auch nur grob im Kopf, aber die Zahlen ploppen natürlich hoch, ne? Also 220 Rushing Yards ist schon beeindruckend. Aber ja, kann gut sein, gebe ich dir absolut recht.
Gut, dann haben wir da am Ende auch noch Einigkeit. Gibt's für euch noch was zu dem Spiel, über das wir sprechen müssen? Das scheint nicht unbedingt der Fall zu sein. Keiner schreit hier. Dann würde ich vielleicht vorschlagen, denn wir gehen ja in eine neue Saison ab Sonntag, und da macht man es ja in der Regel immer so gerne, dass man das Spiel spielt, man guckt ein wenig in die Glaskugel und gibt die ein oder andere Prediction von sich, die am Ende der Saison dann meistens leider doch nicht stimmt, da man natürlich gerade im Football vieles nicht voraussehen kann, was so in den Monaten einer Saison passiert. Trotzdem habe ich vielleicht ein paar Fragen und mir so ausgedacht, rein zufällig. Und ich dachte mir, da geben wir vielleicht mal den ein oder anderen Tipp ab, und am Ende der Saison können wir dann gerade Adrian, denn der wird denn ja nicht jede Woche dabei sein und kann sich nicht wehren, das schön um die Ohren hauen. Nämlich die erste Frage, die ich hätte, wie viele Receiving Yards schaffen Jarvis Landry und Josh Gordon? Also ihr könnt mir gerne eine gesamte Zahl nennen oder auch jeweils eine pro Person der beiden. Mike, fangen wir vielleicht mal bei dir an.
Ich mache es, glaube ich, pro Person, das fällt mir einfacher. Jarvis Landry, glaube ich tatsächlich, dass er sehr viele Targets bekommt, sehr viele kleine Yards. Ich sage bei Landry 900. Ja, bei Gordon muss man schauen, ob er die Finger vom Gras lassen kann. Ansonsten sollte er eigentlich eine super Saison spielen. Und dann muss er eigentlich die 1000 sogar knacken. Ich sehe ihn dann sogar mit höheren Receiving Yards als Landry, wenn er 16 Spiele lang spielt.
Arne, du bist schon ganz wild und willst mir Zahlen nennen.
Ja, er wird seine Füße auf dem Gras dieser Saison 16 Spiele machen und 1200 Yards übertreffen, Josh Gordon. Landry, sehe ich auch so, wird wieder vielleicht drum kämpfen, um diese magische Tausender-Marke. Könnte ich mir aber auch vorstellen, dass er sie nicht ganz knackt. Bin ich eher bei Mike auch so bei 900.
Okay. Adrian, wagst du da eine Prognose? Machst du?
Ja, klar. Also, ich würde schätzen, dass sie zusammen bei ziemlich genau 2000 rauskommen. Ich glaube auch, dass Josh Gordon, sagen wir mal, 13 Spiele mindestens macht, so in der Richtung. Jarvis Landry ist an sich ein guter Spieler. Er war in Miami, gerade letztes Jahr war er halt extrem für diese ganzen kurzen Bubble Screens und diese Mini-Pässe wirklich, wo er da eingesetzt hat, der unter 9 Yards pro Catch am Ende gehabt, was schon sehr, sehr wenig ist für einen Receiver, aber auch sein niedrigster Wert. Das wird, denke ich, wieder ein bisschen hochgehen. Er wird so sich so bei 10 Yards vielleicht pro Catch am Ende einpendeln. Dann sehe ich Landry so bei roundabout 1000 und ich sehe Gordon bei ungefähr 1000 auch, ja. Also 2000 zusammen.
Gut. Das bedeutet, wir hätten 2000 Yard Receiver. Das haben wir nicht so häufig gehabt in den letzten Jahren. Ich bin aber auch so ungefähr bei euch. Also ich hatte so bei Gordon 800. Ich denke doch aber irgendwie, dass Landry mehr machen wird, weil ich glaube einfach, dass er die ganz zentrale Figur für mich sein wird. Deswegen hatte ich ihn bei 1200 sogar. Also ich gehe da doch von einer sehr überragenden Saison aus. Und
Ich muss auch gerade nochmal völlig zurückrudern, ist mir gerade eingefallen, weil ich ja in der gemeinsamen Fantasy-Liga mit Mike auf NFL-Talk.net die freie Auswahl hatte zwischen Landry und Gordon und ich dann auf Nummer sicher mich nicht getraut habe, Gordon zu nehmen und Landry genommen habe und Mike dann Gordon genommen hat. Deswegen muss ich natürlich doch nochmal umdrehen. Landry macht natürlich 1200 und Gordon doch 800.
Wir werden sehen.
Arne nimmt am Ende wie immer das, was ich habe, weil er natürlich weiß, dass man damit nur gewinnen kann.
Ja, mit einer großen Ausnahme.
Das stimmt.
Und das wurde ja unter Beweis gestellt, man kann mit Hugh Jackson offensichtlich nicht
gewinnen. Das werden wir sehen. Da reden wir nächste Woche mal drüber.
Das ist in Stein gemeißelt, 0:16.
Da werden wir am Montag, wenn wir die nächste Folge aufnehmen, drüber reden. Die nächste Frage, die persönlich ich sehr interessant finde, da war ich richtig stolz auf mich, dass mir die eingefallen ist. Wie wird das Turnover-Verhältnis in der Saison aussehen? Wer auch immer anfangen möchte.
Wir hatten minus 28.
Das war nicht gut.
Das war nicht gut. Also ich habe das versucht zu verdrängen. Ich sage einfach
mal historisch.
Positiv. Ich glaube wirklich dran, positiv.
Ja, das letztes Jahr hat natürlich brutal verzerrt. Es waren tatsächlich minus 28. Wir kommen aus 2016 sehe ich von minus 12. Also ich sag mal, da steht immer noch ein Minus, weil ich unsere Defense noch nicht als die Turnover-Defense sehe, sondern eher als eine Bend-but-don't-break-Defense. Und ich sage, wir landen bei minus 5.
Minus 5. Adrian.
Das wäre tatsächlich, also ich hab so minus 2 ungefähr auch überlegt. Ich habe jetzt gerade mal mir noch die, letztes Jahr war natürlich extrem mit den, was ich glaube, 22 Interceptions oder was es war, die Kaiser geworfen hat, dazu noch einiges an Fumbles. Das wird auf jeden Fall zurückgehen. Aber die Browns waren jetzt ja auch so die Jahre davor immer wieder so ein bisschen im negativen Bereich unterwegs, was die Turnover angeht, eigentlich kaum mal über minus 10, minus 8, so in der Richtung. Ich vermute, dass die Offense ein ordentliches Stück weniger Turnover hat. Also, dass falls Tyrod Taylor die ganze Saison durchspielt, dass die Interceptions sich halbieren, wenn nicht sogar mehr. Dass die Defense aber nicht vielleicht noch nicht ganz so diesen Schritt zu einer dominanten Defense macht und dann sehe ich sie so bei knapp unter 0, minus 1, minus 2, so in der Reichweite ungefähr.
Gut, ich bin da ein bisschen sehr positiver gestellt. Ich bin bei plus 5. Ich glaube doch einfach, dass gerade der liebe Herr Boddy Calhoun den einen oder anderen Pick mal machen wird. Und was bei mir da halt auch so noch reingespielt hat, war einfach, das sagtest du ja für den Adrian, Tyrod Taylor ein Spieler ist, der doch eigentlich wenig Fehler macht und auch wenig Turnover produziert. Von daher bin ich da im wahrsten Sinne des Wortes mal positiv.
Das bringt ihm aber nur wenig, wenn er ab Woche 3 auf der Bank sitzt.
Das ist ein wunderbarer Übergang, denn jetzt kommt eine richtig schöne Boulevardfrage. Wie viele Starting-Einsätze bekommt Baker Mayfield?
Ja, da mache ich doch direkt mal den Start. Also ich bin ganz einfach, da Hugh Jackson auf einem Stuhl sitzt, der so heiß ist, dass er fast schon glüht. Wir werden große Probleme haben, gegen die Steelers und Saints zu gewinnen. Und dann wird Hugh hibbelig. Deswegen glaube ich, Thursday Night Game Jets gegen Browns und Baker Mayfield wird seinen Start bekommen. Einfach weil Hugh im Panikmodus ist. Ganz einfach. Also dementsprechend rechnet es hoch, 13 Starts.
Ich sag 5. Wir haben Bye Week 11. Wenn bis dahin überraschend doch keine Playoff-Hoffnungen mehr bestehen, spielt nach der Bye Week Baker. Das sind dann noch, müssten noch 5 Spiele sein. Das werden die Starts sein. Ne, 6 muss er dann haben. Wenn wir Bye Week in 11 haben, waren ja bis dahin nur 10, also 6.
Stimmt. Guck mal, das wäre jetzt niemandem aufgefallen, wenn du es nicht gesagt hättest.
Doch mir, weil ich auch 6 sagen wollte. Ich habe gerade eben auch auf den Schedule geschaut und habe gedacht, sie haben die Bye Week und vor allem haben sie vor der Bye Week bei den Steelers und dann Kansas City und Atlanta. Das könnte gut sein, dass man damit mit 3 Niederlagen am Stück in die Bye Week geht. Und dass sie dann den Quarterback tauschen machen, das könnte ich mir auch sehr gut vorstellen. Weil, also ja, die ersten 2 Spiele sind schon ziemlich happig mit den Steelers und dann in New Orleans. Also da könnte ich mir fast vorstellen, dass sie gegen Pittsburgh ohne Le'Veon Bell und zu Hause eine bessere Chance haben als in New Orleans. Aber danach dann gegen die Jets und die Raiders sind auch wieder dann 2 Spiele, die Cleveland eigentlich gewinnen kann und wo sie vielleicht sogar als leichter Favorit dann reingehen. Mal schauen. Von daher denke ich, dass die Browns vielleicht so nach 4 Wochen bei, also mindestens einen Sieg haben, vielleicht sogar 2. Und dann ist erstmal so ein bisschen Ruhe und dann stabilisiert sich alles so ein bisschen, aber dann verlieren sie halt vielleicht 4 der nächsten 5 dann doch wieder und dann gibt es den Quarterback-Tausch in der Bye-Week.
Gut. Ja, da war ich in dem Fall auch bei euch. Also ich habe auch die 6 genommen, weil ich mir dachte, wenn irgendwann der Tausch kommt, dann wahrscheinlich auch nach der Bye-Week.
Keiner sagt 0.
Ich habe lange überlegt. Ich habe echt lange überlegt, ob ich 0 sage. Aber ich kann es mir letztendlich einfach nicht vorstellen, weil ich glaube, gerade jetzt mit dem, was Mayfield auch in der Preseason schon gezeigt hat, kann ich mir sogar vorstellen, dass es unabhängig auch davon ist, wie es läuft in den Spielen und wie es auch für Taylor läuft, dass auch die Medien, glaube ich, irgendwann einfach gerade das Thema Baker Mayfield immer mehr in den Vordergrund rücken und immer wieder diese Frage aufkommen wird, wann spielt er denn jetzt mal? Und ich glaube, dass alleine diese ganze Dynamik schon dazu führen wird, dass er irgendwann spielt, denn man wird ja auch davon ausgehen können, dass er auch im Training weitere Fortschritte macht und sich im Laufe der Saison einfach weiterentwickeln wird. Deswegen habe ich mir nachher auch gedacht, komm, sagen wir mal 6 und nach der Bye Week steht er auf dem Feld. 2 Fragen habe ich dann noch für euch. Welcher Spieler wird für euch die größte Überraschung bei den Browns? Ich meine in dem Fall positiv.
Das muss man immer mit dazu sagen. Ich wähle, das ist gar nicht mal so einfach, die Frage. Ich
habe auch lange überlegt.
Das ist halt die Frage, auch wie man eine Überraschung definiert. Also wenn ich sage, wer macht den größten Sprung zum vorherigen Jahr, dann glaube ich, ist es David Njoku, weil der einfach alles mitbringt, um einer der 3-4 dominierenden Tight Ends in der Liga zu sein. Also er ist einfach ein irre guter Athlet, wenn er seine ab und zu noch seine Steinhände ablegt, wo das für mich auch kein Riesenproblem ist, zumindest in-game hat er es selten gezeigt, aber im Camp öfters mal, dann kann der eine grandiose Saison spielen. Und ist dann halt der Kandidat, wo ich sage, der hat seinen Breakout hier. Und auf den bin ich auch sehr gespannt und freue mich riesig auf den Joko. Toller Typ und glaube ich, hat ein unfassbares Potenzial.
Adrian. Ich glaube, Emmanuel Ogba. Genau aus dem Grund, der vorhin schon mal kurz angesprochen wurde. Ich glaube, dass Garrett jetzt, wenn er topfit in die Saison geht, ganz viele Double Teams kriegen wird. Das, selbst Tomlin hat jetzt ja schon im Interview heute gesagt, dass sie für Miles Garrett gameplanen müssen. Und ich könnte mir wirklich vorstellen, dass Ogba stats technisch, weil Sex hat er sonst nicht so viel gehabt, aber nochmal einen richtigen Boost gibt, wenn er jetzt fit neben einem fitten Miles Garrett spielt und er statstechnisch davon, von der Stärke von Garrett, mehr profitiert als Garrett selber.
Adrian, hast du jemanden so spontan parat?
Also mein erster Gedanke war tatsächlich Jabril Peppers. Ich hoffe, dass sie jetzt in dem Konstrukt, was sie jetzt haben, Demarius Randall dann eben ja als den freien Tiefen-Safety aufstellen und Peppers dann, wo er eigentlich auch hingehört, wo er auch im College viel effektiver war, dann näher an der Line of Scrimmage spielt. Der hatte letztes Jahr nicht einen einzigen Quarterback-Pressure, weil er eben meistens ganz weit weg war vom eigentlichen Geschehen und dann versuchen musste, irgendwie ins Play einzugreifen. Ich denke, der wird jetzt viel mehr auch als Blitzer eingesetzt werden, könnte ich mir sehr gut vorstellen, eben gerade in dieser aggressiven Defense. Und da denke ich, dass der dann am Ende der Saison vielleicht irgendwie bei 3-4 Sacks steht und noch eine Handvoll Hits und vielleicht 10 Quarterback-Hurries oder so und dann ist er plötzlich einer der interessanteren Strong Safeties in der NFL.
Ja, wäre zumindest sehr erfreulich. Hatte ich mir keine Gedanken drüber gemacht über ihn, aber das klingt eigentlich gut, aber ich habe eine andere Person. Ich habe mir so zwischen zwei überlegt. Ich hatte nämlich auch einen Joku, den nehme ich jetzt nicht, da Mike ihn hat. Wir wollen ja ein bisschen Wettbewerb schaffen. Nämlich meine zweite Person war noch Denzel Ward, von dem ich doch glaube, dass der nicht nur von Anfang an Starter sein wird, sondern dass der auch unheimlich gute Leistung sein wird insgesamt. Ich fand, man hat in der Preseason schon gesehen, dass er eine unheimliche Präsenz auf dem Feld hat, sicherlich nochmal den einen oder anderen Fehler auch macht. Das kann man einem Rookie aber, glaube ich, verzeihen. Aber der brennt da, glaube ich, wirklich für. Das sah man ja auch. Ich glaube, das war im allerersten Preseason-Spiel, wo er gleich eine Flagge bekam. Und dann auch bei Twitter ist schon losging, dass die Ersten sich lustig machen. Aber so mein Eindruck war daraus, so Mensch, der brennt dafür und der ist da auf dem Feld. Von daher, ich nehme Denzel Ward und ich hatte ja vorhin auch schon gesagt, dass ich Body Calhoun zutraue, den einen oder anderen Pick zu machen. Da sehe ich Ward zum Beispiel auch, wodurch ich auf ein positives Turnover-Verhältnis gekommen bin. Dann.
Jetzt waren wir alle safe unterwegs, ne? Eigentlich so, habe ich gerade mal so durchüberlegt. Ich glaube, das waren jetzt alles First-Round-Picks mit der Ausnahme von Ogbah, der aber, weil ja die Patriots in dem Jahr keinen Pick, oder war das Jahr davor? Auf jeden Fall wurde er mit dem ersten Pick der zweiten Runde mal gewählt. Und ich hätte bei Mike fast drauf gewettet, dass er Avery nimmt, Jannard Avery.
Ich hatte auch überlegt, Avery zu nehmen. Tatsächlich. Und mein zweiter Kandidat wäre tatsächlich Desmond Harrison gewesen, dass der sich als Left Tackle durchsetzt und so ein bisschen die wirklich positive Überraschung der Saison noch wird. Aber das war ein bisschen weit weg. Ich bin dann auf Nummer sicher gegangen. Bei Njoku bin ich mir einfach relativ sicher, dass der sein Breakout hier hat.
Aber Mentions muss, also Avery würde ich schon mit Mentions, müssen wir irgendwie noch wenigstens erwähnt haben, damit wir dann am Ende sagen können, wir hatten ihn wenigstens so im Blickfeld, war das, glaube ich, früher bei der Kicker-Rangliste mal beim Fußball. Ne?
Genau. Wir sagen einfach, dass Stefan ihn nimmt, der ja heute nicht hier sein kann. Ja, das ist dann quasi genau. Stefans Pick bei der Frage. An Stefan übrigens liebe Grüße, falls er uns zuhören wird und es schafft. Die letzte der fünf Fragen, die, glaube ich, obligatorisch überall gestellt wird. Wie wird denn am Ende der Saison der Rekord aussehen? Wie viele Siege schaffen die Browns? Die große Frage. Adrian, vielleicht du zuerst.
Ich sag, die Browns gehen tatsächlich mit 6-7 aus der Saison. Ich glaube, sie holen 6 Siege.
Habe ich auch, kann ich jetzt schon sagen. Mike?
Ich gehe eine Nummer tiefer. Ich habe sie bei 5 Siegen. Nicht, weil ich sie so viel schlechter sehe. Wir haben auch einfach echt einen schweren Schedule, der ziemlich undankbar ist in einigen Bereichen. Also so Spiele wie bei den Broncos und so weiter, ne, in Mile High. Das sind schwierige Dinger dabei. 5 Siege sehe ich auch, also mal das Ceiling sehe ich so bei 4. Weniger sollten es nicht sein. Und ich glaube, auf 5 Siege wird auch Hugh Jackson den Kopf kosten. Trotzdem, ich sage 5.
Das ist ja natürlich das Wichtigste. Arne.
Tatsächlich ist das auch mal, ich denke mal, wie viele Siege kann man sich wünschen, für realistisch halten, dass es ihm wenigstens doch noch den Kopf kostet. Also nein, leider glaube ich, gehen wir 8-8 und ich glaube eh gar nicht, dass er wirklich auf dem Hot Seat ist, weil ich weiß auch nicht, was die Haslams an ihm gefressen haben, aber irgendwie 8-8.
Gut, 8-8.
Mit oder ohne Playoffs?
Stimmt, das kann man da ja sogar schon fragen.
In der AFC wird man zumindest, wenn man Richtung 8-8 steuert, denke ich, tendenziell eher lange eine Playoff-Chance haben als in der NFC, die ich irgendwie für stärker halte. Also
ja
aber 8-8 wird nicht, 9-7 hat ja sonst letztes Jahr auch schon, glaube ich, für die Ravens nicht gereicht. Also mit 8-8 glaube ich nicht, auch nicht in der AFC.
Aber dann müsste ja die Ravens dieses Jahr 9 Spiele gewinnen.
Ja. Werden wir sehen. Ja. Dann wären wir soweit durch. Arne, du hattest angekündigt, dass du auch etwas vorbereitet hast.
Jetzt kommt noch ein.
Der Moderator, muss man dazu sagen, nichts weiß. Wir sind ja ein demokratischer Podcast. Hier darf jeder seine eigenen Ideen einbringen. Arne, dann leg los.
Jetzt soll ich erst einen Lesevortrag halten. Mike hatte sich das vorhin gewünscht, als wir kurz schon online waren. Ich wollte ein bisschen nochmal auf die Arbeit unseres Stargastes heute eingehen, der ja auch ein Power-Ranking gemacht hat, in dem er in diesem Jahr die Cleveland Browns, einen der Mitfavoriten für den Super Bowl, insbesondere nach dem 5:0-Kantersieg ja gegen die Eagles, nur auf Platz 28 gesehen hat. Und da hatte er sie auch schon nach Free Agency und Draft in dem damaligen Power Ranking. Also nicht mal unsere eigentlich ja wieder herausragende Preseason hat auch nur zu einem Platz nach oben geführt. Aber ich habe auch erkannt, woran das liegt. Im letzten Jahr wurde kundgetan, dass er diese Power Rankings jetzt schon eine ganze Weile macht und er nicht geglaubt hat, dass die Browns schon mal so hoch waren, aber sie sich den Platz 25, den sie im letzten Jahr von ihm bekommen haben, echt verdient hatten. Und da gab es nämlich den Mega-Boost von 31 nach Free Agency und Draft auf 25 von Adrian. Und wie das geendet ist, wissen wir ja leider in 0:16. Und deswegen habe ich das Gefühl, dass er dieses Jahr ganz vorsichtig rangegangen ist. Ist das so? Hat das eine Rolle gespielt?
Für mich sind es bei den Browns tatsächlich einfach die Coaches. Also das Team ist, das war letztes Jahr schon kein 0-16-Team und es ist auch dieses Jahr eigentlich ein Team, was, also für mich auch Baseline sollten, gerade in der AFC, sollten mindestens 4 Siege sein. Ich würde eigentlich fast sagen, dass das Team 5 Spiele gewinnen muss, dass das in der Lage sein muss, 5 Spiele zu gewinnen. Die Qualität ist eigentlich viel zu groß, gerade wenn man sich da echt einige andere Teams, vor allem in der AFC, anschaut. Ich will aber jetzt mal sehen, eben, dass es auch, wenn es zählt, auf dem Platz umgesetzt wird. Und das fängt natürlich bei Hugh Jackson an, es fängt bei Sachen wie Gameplans an, das fängt, da ist die Frage, wie Todd Haley seine Offense auf die Browns quasi jetzt ummünzt, die er ja in Pittsburgh hat spielen lassen. Und in Pittsburgh war das auch, also Todd Haley ist jetzt nicht unbedingt als der begnadetste Schemer bekannt, wie jetzt ein Kyle Shanahan oder ein McVay in L.A., sondern er hat in Pittsburgh schon auch viel auf Isolation Routes zum Beispiel gesetzt und eben da damit gearbeitet, dass er eben oft die bessere Qualität hatte mit einem Antonio Brown, mit einem Le'Veon Bell. Da bin ich jetzt auch mal gespannt, wie er das auf die Browns eben überträgt und dann natürlich vor allem Greg Williams auch, den ich eigentlich schon recht kritisch sehe. Also für mich spielt er eben, er lässt zwar teilweise eine aggressive Defense spielen, also gerade was das Blitzing angeht, dann aber eben mit diesem extrem zurückgezogenen Safety wieder so, ist es so ein bisschen so eine scheinaggressive Defense und du nimmst oft so einen Spieler aus dem Play fast raus und öffnest aber in den Zwischenräumen quasi extrem viele Räume für die Offense. Dann haben sie noch Amos Jones als Special Teams Coordinator geholt, wo ich als Cardinals-Fan sagen kann, dass ich die Verpflichtung überhaupt nicht verstehe, weil Arizona unter dem jetzt jahrelang eins, wenn nicht das schlechteste Special Team in der ganzen NFL hatte. Also für mich ist es in Cleveland tatsächlich durch die Bank weg der Coaching-Staff und wenn die einigermaßen funktionieren dieses Jahr, dann, wie gesagt, ist für mich eigentlich 5 Siege das absolute Minimum für das Team. Okay, aber sie müssen es halt mal zeigen.
Jetzt hast du meinen nächsten Ansatz fast schon vorweggenommen, aber jetzt nehmen wir nämlich die Farbe aus dem Programm und machen nochmal eine Runde schwarz-weiß und bitte nur den Satz vervollständigen, ohne weitere Ausführungen. Mhm. An Adrian, Hugh Jackson ist der richtige Coach für die Browns, weil... Das reicht mir als Antwort. Hugh Jackson ist der falsche Coach, für die Browns, weil...
Er ist der falsche Coach, weil er kein Team führen kann, ist mein Eindruck. Ich habe die Theorie gehört, da würde ich gerne mal eure Meinung zu hören, wenn ich schon in einem Browns-Podcast zu Gast bin. Ich habe die Theorie gehört, dass eine Option, warum man Hugh Jackson dieses Jahr gehalten hat, sein könnte, dass sie, wenn sie jetzt im Januar diesen Jahres, Januar, Februar diesen Jahres, quasi nach 0:16 den Coach gefeuert hätten, vermutlich nur ihren fünften, sechsten Kandidaten auf der eigenen Liste bekommen hätten, wenn überhaupt, vielleicht sogar den siebten, achten. Während wenn sie jetzt, sagen wir mal, 5 und 11 gehen dieses Jahr, junges Talent da ist, man hat vielleicht dann seinen Franchise-Quarterback in Baker Mayfield gefunden, wenn sie dann Hugh Jackson feuern, jetzt nach dieser Saison, sie vielleicht oder sie ein wesentlich attraktiveres Ziel für mögliche Headcoach-Kandidaten sind. Wie seht ihr das?
Hoffentlich genauso. Ja, also da bin ich wirklich gespannt, gerade aufgrund des Drafts, ob man damit jemanden, aber gut, Hugh Jackson galt damals auch so als hot, als er kam, wird jemand wie Lincoln Riley mal einen Schritt machen, und dann hätte man jetzt natürlich das Mega-Argument für ihn, indem man seinen Quarterback im Prinzip ja jetzt hat. Also das wäre so eine Sache, wobei letztes Jahr auch viele gesagt haben, Mensch, der Dave Taub, der hat es doch jetzt eigentlich auch mal verdient. Und gerade weil wir auch immer wirklich so grottig bei den Special Teams sind oder so und Dorsey ja angeblich gute Connections zu so jemandem hat, da hatte ich so ein bisschen letztes Jahr immer noch drauf gehofft, als es erst hieß, wir gehen weiter, dass am Ende Dorsey dann doch noch sagt, nein, und jetzt wird es Dave Taub, jemand, mit dem er lange gearbeitet hat. Aber ich und mein persönlicher Favorit, und den hätte man jetzt wahrscheinlich aber auch schon haben können, deswegen weiß ich nicht, ob das so stimmt, war eben John DeFilippo, der ja schon da war. Also eigentlich waren ja alle da, die zurzeit richtig hot waren. Also McVay jetzt nicht, aber Kyle Shanahan war Offensive Coordinator. Wir hatten John DeFilippo. Das waren ja jetzt zwei von den 3, 4 so ganz, ja, neben McVay eigentlich sind das so die hottesten Leute gewesen. Ne? Das hat man ja gesehen, auch bei den Eagles. Der war zwar nicht mal Offensive Coordinator, John DeFilippo, aber war eben der Quarterbacks-Coach. Und jeder hat jetzt gesagt, der ist ja nicht ohne Grund dann jetzt zu den Vikings gegangen. Also einen aus der Liga hätte ich schon gerne, ne?
Aber also gerade DeFilippo könnte ja so ein Kandidat sein. Also der ist jetzt ja als Offensive Coordinator nach Minnesota, und es gibt in Minnesota immer wieder mal Gerüchte, dass die auch ihren Trainerstab dahinter bewusst zusammengehalten haben, also was die Position Coaches angeht, und da wohl auch dem einen oder anderen Interviews untersagt haben für Coordinator-Posten oder für andere Posten anderswo, oder die dann mit einer kleinen Gehaltserhöhung quasi gehalten haben, solche Sachen, weil sie in Minnesota eben auch vermuten, dass DeFilippo nach der Saison dann wirklich Head Coach wird. Der war ja dieses Jahr auch schon im Gespräch, ich glaube sogar unter anderem in Arizona auch, ich weiß gar nicht mehr genau, auf jeden Fall ein, zwei Teams warten den auch im Blick als Head Coach. Der könnte ja so ein Kandidat sein, also wenn der jetzt in Minnesota so ein bisschen den nächsten Schritt macht und als Offensive Coordinator sich da nochmal beweist, nachdem er das in Cleveland ja auch schon ein bisschen gemacht hat, dann könnte der ja ein Kandidat sein, wenn die Browns jetzt zum Beispiel 5 und 11 gehen und dann sagen, okay, jetzt greifen wir mit neuem Coach an, nächstes Jahr Ziel irgendwie Richtung Playoffs vielleicht gehen oder zumindest im Dezember noch im Playoff-Rennen sein, dann wäre ja DeFilippo eigentlich sogar ein recht logischer Kandidat, um da vielleicht zurückzukommen.
Ja, für mich persönlich, also das ist mein absoluter Traumkandidat. Wenn er jetzt nicht völlig, aber glaube ich, also wird er nicht, dass er mit Minnesota jetzt auf einmal doch von heute auf morgen überfordert ist, weil der war auch bei den Browns, der war schon gut. Also das war, ja, der war da, bevor Hugh Jackson kam, und dann wollte ja Hugh Jackson unbedingt selber die Plays callen, und also, ja, man hat sich Shanahan, den man schon hatte, durch die Lappen gehen lassen. Man hat sich DeFilippo schon mal durch die Lappen gehen lassen. Da kann man jetzt was reparieren, bitte.
Ihr dürft natürlich nicht vergessen, dass die Haslams einfach tatsächlich ganz dick mit Hugh Jackson sind. Ne? Der hat diesen großen Machtkampf mit Sacha Brown gewonnen. Ja. Also das war ja damals, die beiden sind ja bewusst auf Kante gegangen, der GM Sacha Brown und Hugh Jackson. Und das Zeichen, dass man dann den Coach, der einfach bisher wirklich gar nichts bewirkt hat, gegen, also bei aller Liebe, ich bin relativ Fan, wäre übertrieben, aber ich mag Sacha Brown und das, was er getan hat für die Browns, ist die Grundlage, glaube ich, für eine fantastische Zukunft. Und den hat man dann rausgeschmissen, weil sich einfach Hugh Jackson in diesem Duell durchgesetzt hat. Das darf man nicht unterschätzen, und ich glaube, die Haslams haben diese Saison gar nicht so wirklich mit dem Gedanken gespielt, Hugh Jackson zu entlassen. Weil dann hätte man, gerade wenn man Dorsey holt, eigentlich einen starken GM, der den Anspruch haben sollte, seinen eigenen Coach mitzubringen, nicht diese wahnsinnige Ansage gemacht, du musst mit Hugh Jackson arbeiten. Das hätte man ihm, glaube ich, sonst nicht angetan. Würde man nicht vollkommen hinter ihm stehen noch. Deswegen glaube ich tatsächlich, wir werden noch ein Weilchen mit Hugh Jackson vorlieben nehmen müssen.
zwei weitere Schwarz-Weiß-Punkte. Jetzt, diesmal müssen beide beantwortet werden. Die Browns ziehen in den Super Bowl ein, weil
sie extrem viel Talent auf beiden Seiten des Balls haben. Also vor allem Line of Scrimmage kontrollieren können und an sich eins der talentiertesten Receiver-Quartetts sogar in der Liga haben.
Okay. Die Browns gehen wieder 0-16, weil
sie immer noch ihren Headcoach haben.
Okay. Und jetzt ganz kurzfristig nochmal gedacht, als Ausblick auf Sonntag. Die Browns schlagen die Steelers, weil
Sie in dem Spiel die Turnover-Battle gewinnen.
Die Browns verlieren gegen die Steelers, weil
sie leider nicht die Feuerkraft haben, um die drei Steelers-Receiver zu decken.
Okay. Gut. Das war die Runde schwarz oder weiß.
Ich glaube, Daniel weint leise in sich hinein, nachdem wir Hugh Jackson so schlecht gemacht haben.
Ja, deswegen bin ich so still. Jetzt nimmt mir Arne auch noch den Moderatorenjob weg. Also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, falls ich nächste Woche nicht mehr da bin, ihr wisst, was die Gründe sind. Ich werde mit Hugh an einen einsamen Ort fahren und wir werden ein wenig Zeit verbringen.
Hoffentlich an einen besseren.
Ihr könnt ja baden gehen, das ist
Hugh Jackson. Ja, das habe ich ja schon angekündigt. Wenn die Browns den Super Bowl holen, dann gehe ich mit ihm baden. Wenn die Browns mit Hugh Jackson dieses Jahr wieder baden gehen, gehe ich nicht baden, sondern dann werde ich wahrscheinlich auch immer mal sauer auf ihn. Aber also ich habe mich da gerade rausgehalten, weil ich glaube, ihr habt alles gesagt. Grundsätzlich ist, glaube ich, wirklich das Ausschlaggebende gewesen, dass er überhaupt noch Head Coach ist, einfach die Beziehung zwischen ihm und den Haslams. Ich glaube, sonst hätte kein Head Coach nach so einer Saison, und man muss hier nun auch wirklich sagen, nach so viel gravierenden Fehlern, die er gemacht hat, sowohl was das Playcalling angeht, als auch der Umgang mit einigen Spielern, es war ja nicht nur DeShone Kizer, es ist eigentlich unmöglich, dass man den Job behält. Daher sehe ich ihn aber gerade jetzt auch so safe wie nie, also da bin ich halt auch bei Mike. Also weil wenn du nach so einem Ding nicht entlassen wirst, dann kannst du doch, glaube ich, sogar relativ entspannt in die Saison gehen. Deswegen sehe ich auch gar nicht unbedingt, dass er auf die Idee kommen sollte, nach zwei, drei Spielen, wenn man verliert, den Quarterback zu wechseln und Mayfield reinzuwerfen. Wenn er es dann doch macht, dann zeigt er, glaube ich, wirklich einfach, wie bescheuert er ist.
Er wird es nicht machen. Der ist seine Lebensversicherung. Eben. Jeder, die Haslams, er wird den Haslams gegenüber wieder verkaufen können, dass man ihn nach dieser Saison noch nicht feuern kann, weil er hatte ja noch gar kein Jahr mit dem Nummer 1 Pick auf dem Feld. Also auch das wird er, deswegen glaube ich auch, dass er vielleicht sogar gar nicht, überraschend mal, in den Panikmodus geht, sondern er genau den deswegen bewusst zurückhält, damit er diese Argumentation irgendwo noch hat. Ich konnte noch nicht mit dem Nummer 1 Pick arbeiten. Eigentlich hatte ich ja gar keine Chance. Das ist
meine Theorie. Jetzt sind wir nah an Verschwörungstheorien.
Nö, das wird ja immer mal so gesagt. Also, ne, wenn du neu kommst, er ist jetzt, im Prinzip ist er ja auch wie neu. Weil jeder, du wirst doch eigentlich zu 101% entlassen, wenn du, es war ja nicht nur 16, es war auch 1,15 davor, was ja genauso katastrophal war. Ja, und wenn da nicht eben zufällig dieser eine Win durch Jamie Mead, also das war ja eigentlich auch verloren, das Spiel. Ja, also er hat ja eigentlich 2 Jahre lang nichts, aber auch gar nichts gewonnen. Und normal ist er weg. Kann nur weg sein. Und jetzt eigentlich ist er wie so ein Erstjahrscoach. Mit dem Nummer 1 Pick auf Quarterback, jetzt endlich mal ein Quarterback bei den Browns. Und deswegen ist das, glaube ich, schon ein Argument.
Wir werden letztendlich sehen, was bei rauskommt. Um es schon mal anzukündigen, wenn die Browns am Sonntag gewinnen sollten, dann werden wir ab nächster Woche aus den Hugh Jackson Studios senden. Das ist dann soweit. Oh Gott. Da musst du dann durch, Arne.
Ich habe irgendwie Montag, ich weiß noch gar nicht, wie ich arbeiten muss nächsten Montag.
Da werden wir schon ein Zeitfenster finden für dich. Gut. Gibt's noch irgendwas von eurer Seite, was wir heute besprechen müssen, bevor es dann am Sonntag endlich losgeht?
Rundum glücklich.
Das klingt sehr schön. Ich hoffe, dass die, die uns zugehört haben und bis jetzt geblieben sind, das auch so empfinden. Adrian, vielen Dank, dass du bei uns gewesen bist.
An Adrian habe ich noch eine Frage. Also ich dachte, mit den Browns-Themen sind wir jetzt durch, aber an Adrian persönlich, finde ich, da müssen wir jetzt ja noch mal...
Da hätte ich auch noch ein paar Sachen gehabt.
Uns von den Browns entfernen und rein auf unseren Stargast noch mal konzentrieren. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Frage habe als stolzer Besitzer seines Buches, was ich wirklich noch mal jedem sehr empfehlen kann und auch schon diese universelle Einsetzbarkeit dieses Buches festgestellt habe, angeschafft schon am Anfang des Jahres, natürlich kurz nach Erscheinen, hat sich das im Sommer als wahnsinnig guter Mückentöter auch erwiesen. Nicht immer bei mir am Bett und hat da eine ganz, ganz, ganz hohe Erfolgsquote. Ich habe da überhaupt gar keine Vorstellung von, ja, mal ein Buch schreiben. Wie macht man das? Wie geht man das an? Wie lange sitzt man an sowas? Adrian, kannst du da irgendwie zu aufklären?
Ja, also wie geht man da ran? Das Gute für mich bei dem Buch war jetzt, dass es ja sehr in den einzelnen Kapiteln unterteilt wird. Also es ist ja kein erzählendes Buch sozusagen, wo jetzt alles zusammenhängt, sondern man kann ja die Kapitel teilweise schon auch so ein bisschen isoliert betrachten. Also wenn ich jetzt das eine Offense Scheme beschreibe, ist es ja eine ganz andere Geschichte, als wenn ich jetzt Zone Blitzing beschreibe oder sowas. Und deswegen hatte ich so ein bisschen das zum Teil quasi in Anführungszeichen nebenher zum Arbeiten gemacht, also dass ich dann an einem freien Tag mal 2-3 Stunden investiert habe und einfach auch über ein Thema dann geschrieben habe, wo ich vielleicht mich auch bei der Arbeit eben mit befasst hatte, also wenn ich was für Spox geschrieben hatte. Ich habe es mal überschlagen. Insgesamt kam ich so auf ungefähr 6 bis 7 Wochen, wenn wir es auf einen normalen, auf eine 40-Stunden-Woche quasi übertragen, die ich gebraucht habe zum Schreiben, die aber nicht am Stück waren. Also ich hatte mir dann am Ende, als es Richtung Abgabetermin ging, hatte ich mir dann, ich glaube, 3 Wochen Urlaub genommen und da habe ich wirklich dann 3 Wochen nur Buch gemacht. Ansonsten war es viel auch an einem freien Tag oder an einem Abend nochmal 1-2 Stunden geschrieben und genau, dann eben vor allem die Kapitel auch so ein bisschen auch, ich glaube, wenn man schreibt, ist es auch wichtig, dass man Lust hat auf das, was man schreibt und wenn ich dann jetzt gerade Bock hatte, irgendwie jetzt das Read-Option-Kapitel zu schreiben, obwohl das jetzt vielleicht chronologisch nicht als nächstes dran wäre, dann habe ich halt das als nächstes geschrieben und dann ist quasi am Ende dann zusammengefügt, sozusagen.
Okay. Also ich weiß, Daniel hatte auch noch Fragen. Ich könnte sonst direkt nämlich noch eine anschließen, die mich so immer interessiert, weil du es gerade gesagt hast.
Gerne.
Wenn man jetzt eben Online-Redakteur bei Spox ist und dann, du machst ja noch die eine oder andere Sache jetzt mittlerweile auch verstärkter bei DAZN oder warst ja auch, ich glaube, bei Sport1 habe ich dich auch schon mal als Co-Kommentator irgendwie gesehen. Das war, glaube ich, eher Gastauftritt, aber wie ist das denn klassisch? Du hast ja gerade gesagt, 40-Stunden-Woche. Ich glaube, wenn ich das auf Twitter richtig verfolgt habe, weiß nicht, ob du verheiratet bist, aber mindestens ein Kind ist jetzt ja auch da. Ist das eine klassische 40-Stunden-Woche? Kann es doch eigentlich nicht sein, eine klassische 40-Stunden-Woche, oder?
Nee, ist es nicht. Also in der Saison ist es schon teilweise sehr viel. Also regulär würde ich sagen, dass ich in der Woche schon pro Woche jeweils einiges an Überstunden einfach im normalen quasi Arbeitsbetrieb ansammle. Die DAZN-Sachen, da ist natürlich der Vorteil, dass DAZN und Spox zusammengehören. Sprich, das kann ich so ein bisschen dann untereinander verrechnen quasi. Also das fällt dann nicht als extra Arbeit an. Was natürlich doch dazu kommt, ist mein eigener Podcast, den ich im April gegründet habe, Downset Talk. Wer ihn nicht kennt, gerne mal reinhören. Wir nehmen auch einmal die Woche auf und da ist es insgesamt an Aufwand mit Vorbereiten, mit Aufnehmen, dann eben das Ganze verarbeiten, schneiden. Wir basteln immer noch Grafiken für die Folgen. Ich baue die Artikel, den Podcast in Spox und so weiter. Also pro Folge sind wir da schon auch bei ungefähr 5 Stunden Arbeit. Das kommt quasi noch dazu zu meinem regulären Pensum und dann ja, es ist schon in der Saison ist es schon recht viel jetzt gerade mit Kind noch, aber es macht mir ja auch viel Spaß. Also wenn mich Leute fragen quasi so, ja, wie bist du nicht irgendwie völlig überarbeitet, dann ja, teilweise schon, teilweise ist es viel, aber auf der anderen Seite mache ich halt auch mein Hobby als Beruf und was jetzt, das klingt jetzt ein bisschen traurig, aber ich habe inzwischen auch nicht mehr so wahnsinnig viele zeitintensiven Hobbys. Also klar, ich mache hier und da mal noch ein bisschen Sport und so, aber ich habe jetzt kein Hobby, in das ich irgendwie 5-6 Stunden die Woche investiere, sondern die investiere ich dann eben zum Beispiel noch in den Podcast oder in Buchrecherchen und solche Geschichten. Und bisher zumindest macht es mir sehr viel Spaß so.
Ja. Uns auch. Deswegen haben wir dich heute eingeladen oder eben sowas wie das Buch natürlich dann sofort damals bestellt, als es auf den Markt kam. Und ja, ich weiß nicht, Daniel hatte vorhin auch gesagt, er, ihn interessiert auch noch irgendwas oder ist das jetzt schon
ja, mit beantwortet worden? Ja, teilweise mit beantwortet worden, genau. Also nach dem Zeitaufwand für das Buch war meine eine Frage. Meine zweite wäre gewesen oder ist, die ist ja noch offen, planst du irgendwelche weiteren Bücher? Also weil das, was du jetzt gemacht hast mit dem American Football, alles, was man wissen muss, heißt es, das ist ja schon sowas wie ein Gesamtüberblick. Da kann man jetzt ja eigentlich nicht sagen, so ich lege noch mal groß was drauf und jetzt kommt Band 2. Aber gibt es da vielleicht irgendwie andere Projekte, an denen du arbeitest?
Gibt's ja. Also es wird eine überarbeitete Fassung von dem Buch noch geben im Herbst, Winter dieses Jahr. Ich glaube, Ende November ist es geplant. Das wird aber nur quasi noch wahrscheinlich ein Kapitel zusätzlich sein. Einfach so ein bisschen auf aktuelle Trends eingehen, die jetzt sich aus den ersten Wochen dieser Saison ergeben. Ansonsten arbeite ich noch an einem anderen Buch, das so ein bisschen, ohne zu viel verraten, aber so ein bisschen in die historischere Richtung, Football-Richtung geht. Also wo es um große Spieler und solche Sachen geht, die so mehr die erzählerische Seite, kann man so sagen. Das wird aber erst Ende nächsten Jahres rauskommen. Also da werde ich den Großteil quasi jetzt nach der Saison dann schreiben.
Du könntest auch heute als Startpunkt nehmen für dein kommendes Buch From Zero to Hero, der kometenhafte Aufstieg der Cleveland Browns in nur 12 Monaten.
Das ist absolut verlockend, ja. Da komme ich auf euch zurück.
Also mach dir schon mal ein paar Notizen nach unserem Auftaktsieg gegen die Steelers.
Absolut. Ich habe jetzt spontan als allererstes daran gedacht, dass Johnny Manziel in dem Buch natürlich nicht fehlen darf, aber
selbstverständlich.
Thema. Eine andere Runde. Danke, dass du es nochmal so erwähnst. Gut. Noch irgendwas offen? Irgendwelche Fragen? Dann bleibt mir nur zu sagen, Adrian, vielen Dank, dass du bei uns vorbeigeschaut hast.
Sehr gerne. Wenn
Adrian noch nicht folgt, was ich mir eigentlich überhaupt nicht vorstellen kann, du bist zu finden bei Twitter unter AdrianBB89.
Genau.
Dann sei auch nochmal wärmstens der Podcast ans Herz gelegt. Arne hat ihn eben schon erwähnt, den du zusammen mit Christoph Kröger machst, nämlich Downset Talk. Da erscheint jeden Donnerstag eine Folge. Das wird jetzt während der Season auch so sein. Eine Folge pro Woche am Donnerstag.
Also jetzt auf jeden Fall vorerst mal. Wir versuchen es irgendwie zu schaffen, vielleicht auf 2 Folgen zu expandieren. Aber das ist frühestens ab Saisonmitte ein ernsthaftes Thema. Also bis Ende Oktober wird sich da nichts ändern. Einmal die Woche, immer Donnerstag, und wird dann so ein bisschen Richtung kleines Recap der Vorwoche, was so auffällig war, newsmäßig, und dann vor allem natürlich Vorschau auf den nächsten Spieltag sein.
Alles klar. Macht auch durchaus Sinn, so während der Saison. Ja, ich sagte schon, vielen Dank. Ich glaube, wir haben uns alle drei sehr gefreut, dass du hier gewesen bist. Ganz am Ende bleibt noch zu sagen, ja, es geht Sonntag los. Die Cleveland Browns spielen gegen die Pittsburgh Steelers. Kickoff ist um 19 Uhr. Soweit ich das überblicken konnte, ist das Spiel von hier aus nur zu sehen im Game Pass. Ran ist noch nicht so weit, die Browns zu zeigen. Das wird sich spätestens in den Playoffs natürlich ändern. Wir melden uns wieder nächste Woche. Wir werden wahrscheinlich dann die Folge am Montagabend wieder wie gewohnt aufnehmen, und auch wie gewohnt wird dann am Dienstag die Folge erscheinen. Folgt uns bei Twitter @brownsfans.de, geht auf unsere Webseite brownsfans.de, da könnt ihr vor allem jetzt, wenn ihr sofort raufgehen wollt, eine schöne Preview euch durchlesen, die Mike geschrieben hat zu dem Spiel am kommenden Wochenende. Sonst bleibt mir nur zu sagen, wir hoffen, dass das Ganze am Sonntag gut ausgeht. Denn ab nächster Woche aus den Hugh Jackson Studios senden können. Danke, dass ihr zugehört habt. Wir hören uns nächste Woche. Go Browns. Bis bald.